Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung. Das Thema heute: Symbole im Advent. Zugeschaltet bei mir ist Pfarrer Thomas Huber. Er wird uns da ein paar Gedanken sagen zu wichtigen Symbolen, die wir zwar alle kennen, vielleicht auch bei uns zu Hause haben, ja, aber vielleicht mal diese Symbole auch hinterfragen, warum haben wir die, warum sind die so wichtig, speziell jetzt in der Adventszeit. Ich denke, das lohnt sich da ein paar Gedanken zu machen. Wir wollen mit Josef und Maria diesen Weg durch den Advent gehen, wie sie ihn damals gelebt haben. Und so beten wir jetzt zu Beginn zur Gottesmutter Maria, dass sie uns an der Hand nimmt, ja, und uns zum Wesentlichen des Adventes führt. Sie, die gute Mutter, und sie natürlich auch mit ihrem guten Bräutigam und dem heiligen Josef, der uns auch begleiten möge. Gegrüßt seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Maria, Sitz der Weisheit, bitte für uns. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Adventszeit, sie ist eine Zeit, wie schon gesagt, wo sich auch vieles verändert auf unseren Straßen, bei uns zu Hause. Man schmückt, man hat Lichter aufgehängt, man bereitet verschiedene Sachen vor. Und all das tut man vielleicht eben oft auch sehr unbewusst. Und Pfarrer Thomas Huber und ich versuchen, diesen Dingen, die recht oft sehr oberflächlich getan werden, ein wenig neuen Sinn, ein wenig Tiefe zu geben, um eben diese Adventszeit, welche auch eine Zeit der Vorbereitung ist für Weihnachten, dass wir die gut leben. Oft ist es ja so in der heutigen Zeit, dass die Menschen an Weihnachten schon genug haben von Weihnachten, weil sie schon seit einem Monat eben die ganze Adventszeit hindurch schon Weihnachten feiern oder wenigstens so äußerliche Dinge von Weihnachten schon feiern und dann am Warenfest alle wie fast genug haben von all diesen Dingen. Und das ist so schade, dass man eben nicht diese Zeit als Vorbereitung braucht, die Adventszeit, um dann das wahre Fest in seiner wahren Schönheit, in seiner wahren Tiefe zu feiern. Und eben, wir bereiten uns ja vor in der Adventszeit auf Christi Geburt, er, der Erlöser, der Retter, er, der die Menschen von Sünden befreit, dazu ist er in die Welt hineingekommen. Und in diesem Sinn müssen wir ja auch die Adventszeit so verstehen, dass es eben hin zu diesem größten Geschenk führt, das Geschenk der Erlösung, das Geschenk von Christus und seiner Vergebung, das Geschenk auch von Christus und seinem Licht, das er uns schenkt, um eben nicht den Weg der Sünde zu gehen, sondern den Weg des Lichtes, der Heiligkeit, den guten Weg, dass er uns hilft, eben das Leben nicht zu verscherzen mit irgendwelchen unwichtigen Dingen, sondern dass wir das Leben wirklich im Lichte von Jesus Christus sehen, als etwas Kostbares, Wertvolles. So möchte ich gern beginnen mit einem Symbol, das vielleicht ein bisschen nicht im direkten Sinn ein Symbol ist, aber doch irgendwie, ich versuche zu erklären, das Symbol des Engels. Wir wissen es auf den Straßen, in unseren Häusern, da gibt es dann viele Engel, die da aufgestellt werden. Engel, die leuchten, Engel, die aufgehängt werden an den Fenstern, als Schmuck, wie auch immer. Ich finde, der Engel ist eigentlich ein wunderschönes Symbol. Eben, wir bilden die Engel ab, so als ein Mensch mit Flügeln, aber ein Engel ist natürlich schlussendlich ein geistiges Wesen, das eben schon die Herrlichkeit Gottes schaut, wenigstens die guten Engel. Aber dann gibt es eben auch die Engel, die den Auftrag oder die Probe, die Gott ihnen gegeben hat, nicht erfüllt haben. Die gefallenen Engel, die eben nicht in Demut Gott dienen wollten. Und ich finde, in diesem Sinn können uns eben diese Engel, die wir da aufstellen, bei uns haben in den Häusern doch irgendwie auch an eine viel tiefere Realität erinnern. An die Realität eben bin ich ein Mensch, der wie die guten Engel, die bei Gott sind, ihm Gott diene, seine Aufträge weiter erfülle. Oder bin ich eben der rebellische Engel, der sich auflehnt gegen Gott, gegen Gottes Gebote, der eben nicht im Frieden lebt mit den Mitmenschen, der irgendwie die Bosheit im Herzen hat, das Unreine, das Hochmütige, das Habsüchtige. Ich denke, das ist wirklich ein Symbol, das so wichtig ist für diese Zeit der Reinigung, der Vorbereitung für Christus, dass wir auch nachdenken, ja, was wollen diese Engel uns sagen? Klar denken wir an die guten Engel, wenn die Engel da aufgestellt sind bei uns, aber eben dann müssten diese guten Engel uns auch an das erinnern, was die wirklich auch tun. Sie, die keine Zeit verloren haben mit unnötigen Dingen, sie, die sich eben nicht dem Hochmut hingegeben haben, um gegen Gott zu rebellieren. Ich denke, das ist ganz eine wichtige Überlegung, die wir da machen können. Und ich bitte dich, Pfarrer Thomas Huber, dass du uns da ein paar Dinge erzählst, ja, über die Engel, die da bei uns als Schmuck rumstehen, an was sie uns wirklich erinnern oder eben diese Gedanken, die ich schon gesagt habe, vielleicht noch ein wenig auszudeuten. Bitte, lieber Thomas, erzähl da uns was.
Ja, der Engel kommt ja in sich von Angelos, von dem Griechischen, das heißt, er ist ein Bote, ein Überbringer einer Botschaft. Das ist eben die Aufgabe der Engel. Also das Wort Engel kommt eigentlich von der Aufgabe. Und die großen Erzengel haben eben große Botschaften überbracht. Und die wichtigste Botschaft war ja die vom Erzengel Gabriel, dass er der Mutter Gottes eben gesagt hat, sie soll ein Kind empfangen, sie soll einen Sohn gebären und er wird der Retter sein. Er wird praktisch den Namen Jesus tragen. Das kommt aus dem Hebräischen, Jeshua. Das heißt je Gott und Gott rettet. Also Gott rettet sein Volk. Es gibt die guten Engel, die auch geprüft wurden, die Gott treu sind. Und die haben eben in ihrer engelhaften Intelligenz die Eigenschaft, immer sofort auch das Gute zu sehen. Deswegen ist der Schutzengel so eine große Hilfe, weil er immer uns helfen kann, weil er sofort auch für uns sieht, was für uns das Gute ist, das wir tun sollen. Was wir auch in Anspruch nehmen dürfen, indem wir auch unser Herz gegenüber dem Schutzengel öffnen, zu ihm beten und dann dieser seiner leisen Stimme auch folgen können, die uns immer auch unterstützt und uns warnt. Ja, da muss natürlich jeder auch eigene Erfahrungen in seinem eigenen geistlichen Leben haben. Mir wurde auch einiges immer berichtet, wie Menschen auf ihre innere Stimme hören und auch sicher sind, dass da der Schutzengel in dem einen oder anderen Moment mit dabei war, um sie einfach im Guten zu unterstützen, auch in der Prüfung des Glaubens zu unterstützen. Und so brauchen wir diese guten Engel, die uns immer die Botschaft vom Wort Gottes bringen. Der Schutzengel bringt uns die Botschaft vom Wort Gottes. Und es ist ein Engel, der auch geprüft wurde und dem Glauben treu geblieben ist. Und der hat natürlich jetzt diese engelhafte Intelligenz, wo er immer gleich zum Guten geht. Was ist auch gut für mich? Und er bleibt dann bei uns und geht mit uns diesen Weg des Glaubens und hilft uns und unterstützt uns. Und diesen Weg, den uns der Engel zeigt, ist der Weg des Wortes Gottes, das an uns ergeht. Er gibt uns auch immer die Botschaft, wie wir dem Wort Gottes also treu sein sollen. Und das ist der Beginn und immer die Fortsetzung unseres Glaubens, unseres christlichen Weges. Und das Wort Gottes kam in die Welt an Weihnachten. Und die Welt hat sich vorbereitet, auf das Wort Gottes zu hören, auf die Ankunft des Wortes Gottes in der Welt im Advent. Und deswegen ist die Adventszeit eine ganz intensive Zeit, wo wir uns auch mit unserem Engel beschäftigen dürfen. Warum? Weil der Engel uns ja die Botschaft des Wortes Gottes bringt. Und diese Botschaft des Wortes Gottes soll in unserem Herzen Aufnahme finden. Und Jesus möchte dann stabil in uns wohnen, in uns eine Wohnung vorfinden. Ihm genügt natürlich ein Stall. Also das heißt, dass wir in der Gnade Gottes leben, aber vielleicht noch voller Dinge sind, die vielleicht jetzt nicht in schwerer Weise gegen das Evangelium verstoßen, aber die uns halt doch ein bisschen Unordnung ins Herz bringen. Ihm genügt es, dass wir in der Gnade Gottes leben. Aber er will dann Schritt für Schritt, wenn wir auf seine Stimme hören, wenn wir uns leiten lassen, uns herausführen aus allem, was uns noch hindert, unser Herz gut aufzuräumen, quasi, wenn man das so ausdrücken kann, und möchte mit uns den Weg des Glaubens gehen. Und das Ganze fängt an mit dieser Empfangsbereitschaft gegenüber dem Wort Gottes. Und da ist eben der Engel ein ganz großer Botschafter, unser Schutzengel, der uns auch helfen kann. Und in der Adventszeit wird eben das Augenmerk auf die großen Engel gelenkt, auch auf den Erzengel Gabriel, der ja der Mutter Gottes die Botschaft verkündet hat. Und was eben sehr schön ist, natürlich als Jesus geboren wurde, sehen wir auch diesen Chor der Engel in der Liturgie, also mit unserem geistlichen Auge oder über der Krippe, den Chor der Engel, der dann singt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen seiner Gnade, seines Wohlgefallens. Also die sind wohlgefällig, die sich am Wort Gottes orientieren. Das heißt ja auch Menschen guten Willens in einer anderen Übersetzung, da kann man das so auslegen, die Menschen, die den Willen haben, das Evangelium zu befolgen, deren Willen mit dem Evangelium übereinstimmt. Also seiner Gnade, guten Willens, die ganzen Bezeichnungen gehen dahin, dass unser Wille mit dem Wort Gottes übereinstimmt, mit der Liebe Gottes übereinstimmt. Und das Schöne ist ja, die Engel sind Botschafter. Und diese Botschaft ist ja auch, dass sie jetzt beim Chor der Engel zum Beispiel jetzt wirklich bestätigen, es ist der Erlöser, der Retter geboren, Ehre sei Gott in der Höhe. Und was mich immer sehr, sehr tief bewegt, ist dieser Chor der Engel, weil die Engel ja Botschafter sind, das Wort Gottes bringen, aber in diesem Moment der Geburt Jesu, da singen die Engel. Warum singen die Engel? Weil Sprache, das Wort eigentlich gar nicht ausreicht, um dieses Ereignis zu verkünden. Und wir wissen ja, dass der Gesang ja nochmal eine höhere Art und Weise des Ausdruckes ist. Wenn der Mensch spricht, dann verkündet er eine Botschaft, aber wenn das Sprechen nicht mehr ausreicht, wenn er so voller Freude ist, dann schaltet er sozusagen einen Gang dazu und singt und hat eben diese höhere Ausdrucksform, um etwas zu verkünden. Deswegen heißt es ja auch, wer singt, der betet doppelt, weil Gebet wird durch Sprache ausgedrückt, aber wenn die Sprache nicht ausreicht, weil sie einfach aufgrund der Größe, was man verkünden will, nicht mehr angemessen ist, dann kann man als Mensch ja schon noch einen Gang dazuschalten und einfach anfangen zu singen. Deswegen wird ja in der Liturgie auch das Wort Gottes gerade bei den Orthodoxen gesungen, weil es einfach noch mal eine höhere Ausdrucksform ist als nur die Sprache. Und die Engel zeigen also auch, dass sie jetzt den Gesang benutzen, um den Menschen was zu verkünden, weil das eben mit Worten nicht ausreichen würde. Der Mensch, er hat eben die Aufnahmefähigkeit, dass er eben gesprochene Worte versteht und Gesang verstehen kann, und so gehen die Engel hinein in diese Lebenswelt der Menschen und nehmen eben den Gesang als Medium, um dem Menschen diese Botschaft zu verkünden. Also ich finde, dass eben dieser Chor der Engel quasi auch die Grundlegung ist von jedem Kirchenchor, der ja auch das Wort Gottes singen will. Und jeder Kirchenchor hat seinen Grund im Gesang der Engel, der eben den Gesang gewählt hat, um dieses große Ereignis zu verkünden. Aber das Ganze hat eben keinen Sinn, wenn man alles nur hört, was die Engel sagen, wenn man nur zuhört, wenn man nur den Gesang lauscht. Man soll zur Bekehrung kommen. Die Bekehrung bedeutet, dass man wirklich das Wort Gottes liebt mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele und will dieses Wort in sein eigenes Leben hineinlassen. Und das erfordert die Umkehr. Also die Adventszeit gibt uns viele, viele Hinweise, dass wir umkehren sollen, weil nur dann kann das Wort Gottes in seiner Fülle hineinkommen in unser Herz. Wir sind hier auf Erden in einem Zustand der Prüfung, wo wir die Kirche brauchen, wo wir an die Kirche glauben. Und die Kirche, sie hat eben diese Garantie durch den Nachfolger des heiligen Petrus, für den Jesus gebetet hat, dass sein Glaube nicht wanke. Das heißt, der Papst, die Kirche, er wacht darüber, dass uns das Wort Gottes gut verkündet wird, richtig verkündet wird, präzise verkündet wird und dass die Sakramente auch richtig gefeiert werden, sodass wir immer das Gute erkennen und das Gute tun können. Und das heißt, wenn sich jemand gegen den Papst auflehnt, gegen die Kirche auflehnt, weil er denkt, er weiß es besser, dann hat man ja eigentlich schon den Betrug erkannt, dass hier das eigene Ich spricht, das eben jetzt dann nicht mehr auf dieser Linie des Glaubens geht. Und hier muss man ansetzen mit der Umkehr, mit der Bekehrung und sich in dieser Weise auch trennen, vielleicht auch eine harte Trennung vollziehen von Dingen, die uns eben vom Wort Gottes wegbringen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Manchmal ist man heimgesucht von ganz vielen Gedanken, die einem vielleicht in eine Rebellion hineinbringen gegenüber oder bezüglich der Gottes- und Nächstenliebe. Oder die uns manchmal bedrücken, vielleicht fast verrückt werden lassen, wenn wir an dieses oder jenes denken. Und hier dürfen wir wissen, dass unsere Ratio in ihrem ganzen Nachdenken natürlich auch mit unserem Ich verbunden ist, mit unserem eigenen Ich, mit dem, was wir uns, wie wir uns immer rechtfertigen wollen, bei allem, was uns vielleicht geschehen ist. Und hier darf man die Demut nehmen und den Glauben und all diese Gedanken besiegen, dadurch, dass wir glauben an Gott und sagen, Herr, ich gehe den Weg des Glaubens, ich gehe den Weg, den du mir zeigst, den ich erkannt habe, der mir von der Kirche auch bestätigt worden ist, durch meinen geistlichen Begleiter, durch meinen Beichtvater, durch das, was die Kirche mir sagt, da glaube ich dran und da habe ich Ruhe, da finde ich Ruhe. Und da hilft uns unser Schutzengel und bringt uns diese Botschaft. Aber in der Fülle der Gedanken, die wir manchmal haben, haben wir eben dieses Problem unserer Ratio, wo wir manchmal nicht unterscheiden können, kommt es von unserem Ich oder kommt es vom Glauben. Und hier haben wir die Kirche und die Verkündigung der Kirche, die uns eben zeigt, was im Glauben richtig ist, was unser Weg des Glaubens uns sagen möchte und was von unserem eigenen Ich kommt. Aber das ist oft sehr, sehr schwer, weil wir uns trennen müssen von den Gedanken unserer Ratio, die auf unser Ich aufgebaut sind, und hineingeben dürfen in die Demut des Glaubens. Und da versteht unsere Ratio eben oft nicht alles. Die Engel haben damit kein Problem, zu einer Schlussfolgerung zu kommen, die ihre intuitive Intelligenz ihnen zeigt, weil die Engel, die gut sind, immer bei der Wahrheit angelangen. Aber wir haben eben unsere Ratio, wenn sie eben das, was die Kirche uns beispielsweise sagt, nicht versteht, dann rebelliert sie, dann sagt sie, das kann doch nicht sein, heute sagt man das doch so oder heute studiert man das doch durch die Wissenschaft anders. Aber da sagt dann der Glaube, ja, die Wissenschaft in manchen Punkten, wenn sie nicht mit dem Evangelium übereinstimmt, dann nehmen wir das natürlich zur Kenntnis und integrieren aber in unser Leben nur das, was eben mit dem Evangelium, mit der Lehre der Kirche übereinstimmt. Das heißt nicht, dass wir gegen die Wissenschaft sind, wir nehmen sie zur Kenntnis, aber diese Transformation in unser christliches Leben hinein, die geschieht in einer Weise, dass es mit dem Evangelium übereinstimmt. Manche Dinge nehmen wir an und transformieren es gleich in unser Leben hinein. Aber wir verifizieren alles anhand der Lehre der Kirche. Oft wird uns vorgeworfen, die Kirche, sie ist irgendwie, oder die Glaubenden, die können manchmal mit der Wissenschaft nichts anfangen. Das stimmt nicht. Wir glauben an die Wissenschaft. Das ist eine Gabe Gottes. Nur wir haben noch ein Verifikum sozusagen, eine Verifikationsmöglichkeit, die wir benutzen müssen, und das ist eben das Evangelium. Und nur durch das Evangelium transformieren wir alle Erkenntnisse auch der heutigen Welt in unser christliches Leben hinein, weil unser christliches Leben in seiner Ausrichtung immer nach dem Wort Gottes gestaltet ist. Und deswegen haben wir manchmal vielleicht auch Dinge, die unser Verstand anders sieht, aber der Glaube wieder in einer anderen Weise sieht. Und hier gehen wir immer den Weg des Glaubens. Ja, die Engel, sie sind da, unsere Vorbilder. Die Engel helfen uns besonders, das Wort Gottes zu befolgen und in ihren Umgang mit der Wahrheit dürfen wir auch mit unserem kindlichen Herzen hineingehen. Das mal soweit.
Gott grüßt dich heute, Maria, hebe keine Angst vor mir. Der, wo dich grüßt, Maria, hat Grosses vor mit dir. Gott schickt seinen Sohn Maria, du sollst ihm Mutter sein. Dein Sohn wird Herr, Maria, sein Reich geht nie vorbei. Keine Angst vor mir. Der, wo dich grüßt, Maria, hat Grosses vor mit dir. Gott schickt seinen Sohn, Maria, du sollst ihm Mutter sein. Dein Sohn wird Herr, Maria, sein Reich geht nie vorbei.
Ein weiteres Symbol in der Adventszeit, das uns sicher sehr wichtig ist, das ist das Licht. Licht und Dunkelheit. Klar leben wir im Advent in einer sehr dunklen Zeit, wo eben ja die Tage sehr kurz sind oder eigentlich am kürzesten sind vom ganzen Jahr. Und dass der Mensch sich da nach Licht sehnt, das ist verständlich. Aber eben das Licht, das wir eben da in den Adventszeit entzünden mit einer Kerze, einem Adventskranz, das ist eben noch eine viel tiefere Dimension, nämlich die Dimension, dass ich auch sehe, in der Welt ist es oft auch ein wenig finster. Die Welt von heute, sie hat so vieles Dunkles, die Kriege, die Ungerechtigkeit, die egoistische Haltung von so vielen Menschen, das bringt so viel Dunkelheit, Finsternis in die Menschheit hinein. Und dass wir uns alle auch tiefer sehnen nach Licht, nach Lösungen für eine Welt so voller Schwierigkeiten. Und natürlich auch unser eigenes Herz. Wir alle wissen, dass wir auch unsere dunklen Seiten haben. Und da sehnen wir uns auch nach Licht, nach dem Licht Gottes. Und eben das wahre Licht, das uns natürlich geschenkt wird, das ist Jesus Christus. Und für uns Menschen ist ja das Licht von Christus vor allem eben auch wieder im Wort Gottes. Ich möchte da einen kurzen Text vorlesen aus der Heiligen Schrift. Wir lesen ja diesen Text jeweils an Weihnachten. Also so wichtig, gell, dass wir uns in der Adventszeit eben einstimmen auf diesen Text, der das wahre Weihnachtsgeschehen in einer ganz tiefen Art und Weise beschreibt. Der Johannesprolog hier steht: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht des Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Soweit dieses Johannesevangelium, ja eben jeweils am Weihnachtstag, vorgelesen in der Heiligen Messe. Das wahre Licht kommt in die Welt, er das Wort Gottes, das uns erleuchtet. Hier auch ein weiterer Hinweis im Psalm 119. Dein Wort, o Gott, ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade. Dieses Wort, wir haben es vorher schon gehört bei der Erklärung der Engel, ist eben das wahre Licht, das wir in unser Herz aufnehmen sollen, das wahre Licht, das jede Finsternis überwindet. Und möchte auch dich, Thomas, bitten, dass du uns hier noch ein paar weitere Gedanken zu diesem Licht, zur Dunkelheit, zu diesen Symbolen sagst, die uns ja eben sehr tief begleiten in der Adventszeit.
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also das ist Johannes 8, 12. Und ja, Licht ist eben gleichzusetzen mit der Wahrheit. Wir kennen das ja, wenn wir praktisch in einem Zimmer sind, wo es dunkel ist und oder nicht ganz hell ist, düster, und wir suchen was, können wir manchmal lang suchen, und wenn wir das Licht anmachen, dann ist das sofort gefunden. Ja, manchmal, wenn man nachts den Rosenkranz sucht oder so, gell, wo ist jetzt mein Rosenkranz, wenn man nicht schlafen kann, ein bisschen beten will, dann mache ich das Licht an und dann finde ich ihn sofort. Also ja gut, das ist vielleicht ein kleines Beispiel. Also Licht kann sofort uns was aufzeigen. Und oft kann ein bisschen Licht von Christus in unserem Herzen uns eine tiefe Freude geben, einen tiefen Frieden geben. Vielleicht haben wir das auch schon mal erfahren in der Anbetung. Ja, und die Finsternis ist eben mit der Nichtwahrheit, mit dem Gegenteil vom Evangelium verbunden. Deswegen, ich nehme nochmal Bezug auf die Engel, haben die guten Engel das Licht des Wortes Gottes und die anderen Engel, die haben eben alles umgedreht. Die gehen mit ihrer Erkenntnis sofort zum Gegenteil der Wahrheit, also zur Finsternis. Und jetzt brauchen wir das Licht des Evangeliums. Das Problem ist mit der Finsternis, dass die durch die Sünde eine Versuchung auf uns einwirken lässt. Wir kennen ja auch diese Ausdrücke, der Zauber der Sünde. Also es ist eine gewisse Anziehung, eine Verlockung da der Finsternis, der Nichtwahrheit. Das hängt ja mit den Begierden der Welt zusammen, die uns dann eben die Finsternis geben oder ich sage es mal, ein falsches Licht geben. Und wir leben im Evangelium, nehmen das Wort Gottes, aber dieses Licht des Evangeliums bringt es mit sich, dass man, wie Jesus auch sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also man muss verzichten, um dieses Licht des Evangeliums zu haben. Das ist eben ganz wichtig. Um das Licht des Evangeliums zu haben, muss man verzichten. Und das Licht ist immer sehr schön, wenn man viele Kerzen aufstellt und das ganze Haus beleuchtet. Es gibt ja manchmal auch Häuser, die sind ganz beleuchtet. Aber dieses Licht verlangt das Kreuz, verlangt den Verzicht auf das eigene Ich, auf das falsche Licht. Und das verlangt die Nachfolge, wer mein Jünger sein will, wie ich es eben gerade gesagt habe, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dann sagt Jesus, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also das muss man ganz genau verstehen, dass das Evangelium den Verzicht beinhaltet. Der Verzicht ist eben unser Wille und der Wille Gottes. Hier diesen Willensunterschied und uns anzugleichen, dass wir den Willen Gottes tun. Also dieser Verzicht. Und deswegen ist eigentlich die Adventszeit mit diesem Licht, dass wir zu diesem Licht hinkommen, auch mit der Buße verbunden. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Ja, das Violett ist ja eigentlich die Farbe der Buße. Und früher hat man ja keine Weihnachtsplätzchen schon in der Adventszeit gegessen. Und jetzt isst man sie oft schon vor der Adventszeit. Also eben, die sind ja auch so ausgelegt gewesen, dass man eben erst Verzicht übt, dass man die irgendwie wegschließt. Die Mutter hat die gebacken, hört man immer von den älteren Generationen. Dann waren die in einem Schrank, in einem besonderen Schrank, wo man wusste, das darf man jetzt nicht anrühren, bis eben Weihnachten kommt. Und dann haben die aber auch noch viel besser geschmeckt, weil die eben erst nach einer Zeit dann auch so lecker schmecken, weil sie dann noch ein bisschen weich geworden sind. Ich kann das jetzt nicht so sagen, weil ich da nicht der Experte bin, aber das wurde mir berichtet. Also man muss zu diesem Licht hin durch die Umkehr. Das Licht ist nicht einfach da, sondern man muss zu diesem Licht hin. Und dieses Licht beinhaltet die Nachfolge. Und die Nachfolge heißt, man soll das Kreuz auf sich nehmen, verzichten am eigenen Ich, an diesem Verstand, der sich immer im eigenen Ich auch rechtfertigt und hin zur Lehre der Kirche, hin zum Einfachen, hin zu dem, wo man manchmal vielleicht auch das nicht versteht. Aber die Wahrheit soll in unserem Leben integriert werden. Und das ist christliche Identität, die sich formt. Also diese christliche Identitätsbildung vollzieht sich im Licht Christi. Und dieses Licht bedeutet Umkehr, bedeutet hin zum Evangelium, bedeutet Wahrheit in unserem Leben. Und diese Wahrheit erkennen wir durch den Glauben. Und der Glaube lässt uns eben an dem verzichten, was eben gegen den Glauben ist, an unserem eigenen Ich, an unserem Egoismus, an unserer Eigenliebe. Und nur so kommen wir zu diesem Licht des Christus ist hin. Und da müssen wir wirklich von der Dunkelheit starten, hin zu diesem Licht hinkommen. Das hat man nicht einfach von einem Tag auf den anderen angezündet. Wir haben ja auch die Adventskranz-Tradition, ja, da zünden wir immer mehr Lichter an. Das heißt, da ist ein Wachstumsprozess in diesen 4 Wochen, wo wir uns wirklich um die Umkehr mühen. Zur Beichte gehen wir und bringen auch ein bisschen Opfer. Ein bisschen in dem Sinn, dass wir mal morgens vielleicht zu einer Rate-Messe gehen oder zu einem Morgenimpuls, der in der Pfarrei angeboten wird. Eben bei uns haben wir immer um 7 Uhr am Dienstag Anbetung und das kann ja auch mal ein Opfer sein, dass man da zu dieser Anbetungsstunde, die eben in den Pfarreien anderweitig auch angeboten werden, mal in den frühen Morgenstunden hingeht und diese kleinen Opfer mal bringt. Und da öffnet sich denn das Herz und der Herr sieht unsere Anstrengung und gibt uns dann wieder dieses Licht der Nachfolge. Das Licht ist mit der Nachfolge immer zusammengekoppelt. Und die Nachfolge bedeutet Verzicht, das Kreuz tragen. Also ich glaube, ich habe mich mal so in der Weise jetzt mal ausgedrückt, wie ich das meine. Ja, hoffe ich. Soweit mal.
Danke vielmals, Thomas. Ja, das ist sicher dir gut gelungen, das aufzuzeigen, ja, wie wichtig das Wort Gottes ist, das uns eben erleuchtet, auf den rechten Weg führt oder uns auch diese Unterscheidung schenkt, was wirklich dem Willen Gottes entspricht oder eben nicht dem Willen Gottes entspricht. Ich möchte gerne noch ein paar weitere Elemente hier einbauen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ganz kurz können wir diese Symbole noch anreißen, nämlich das Geschenk. Das ist ein Symbol natürlich auch in der Adventszeit. Wir bereiten Geschenke vor für Weihnachten, aber eben das wahre Geschenk ist natürlich Jesus Christus. Vielleicht kannst du uns, Thomas, da noch ein paar Dinge zum Symbolgeschenk sagen.
Ja, das Geschenk bedeutet ja, also es kommt ja eigentlich von Gabe. Ja, also Gabe, also in dem Sinn, dass die Liebe, die uns Gott schenkt, muss ja eine Gabe beinhalten. Also Gott will, liebt uns. Das heißt, er will uns Menschen das Gute. Er will das Gute für uns. Und wenn er nur das Gute will, das wäre ja zu wenig. Was Gott will, das tut er auch. Ja, also heißt ja auch am Beginn der Schöpfung, Gott sprach, also er sprach, was er will, es werde Licht und es wurde Licht. Also was Gott will, das tut er, das gibt er. Und wenn Gott uns das Gute will, dann hat er uns ein Gut gegeben, also eine Gabe mit dem, was er uns Gutes will gegeben. Und diese Gabe ist sein Sohn. Also Liebe, die ja der Mensch auch abbildet, weil er Abbild Gottes ist, soll zur Gabe werden. Also wenn wir einander das Gute wollen, und das will ja auch der Herr, die Gottes- und Nächstenliebe, und wenn er auf die Erde kommt, sollen wir auch einander lieben. Das heißt, unsere Liebe soll auch eine Gabe beinhalten für die anderen. Und wenn ich jetzt sehe, wenn ich dem anderen was schenken will, ist es natürlich nicht irgendwas zusätzlich zu seinem Überfluss, das er eh schon hat, sondern was ist die größte Gabe, die man jemand geben kann, ist ja das zu geben, was dem anderen fehlt. Ja, wenn ich jetzt jemand, der Hunger hat, irgendwie was Materielles schenke, dann ist sein Hunger nicht gestillt, sondern ich will demjenigen genau das schenken, was ihm fehlt. Und das ist die Gabe. Und Gott hat uns das geschenkt, was uns gefehlt hat, nämlich die Versöhnung mit ihm. Jesus, der für die Armen, für die Kranken, für die Sünder gekommen ist und jedem das gegeben hat, was ihm fehlt, den Armen die materiellen Güter, den Kranken die Gesundheit und den Sündern die Versöhnung mit Gott. Und diese Gabe hat uns Gott Vater gemacht. Und jetzt zeigen wir einfach, dass wir das verstanden haben und machen dann quasi symbolisch uns auch Geschenke, um einfach zu zeigen, meine Liebe, meine Nächstenliebe soll zur Gabe werden. Und bei mir in der Familie macht man sich auch kleine Geschenke. Ich weiß halt, was zum Beispiel meine Eltern gerade ein bisschen brauchen, was ihnen nützlich sein kann. Und wenn ich es denen schenke, dann sagen sie, ach, das ist ja schön, das haben wir gerade auch eigentlich nötig gehabt. Das hilft uns jetzt. Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Oder auch wenn es nur Pralinen sind. Einfach eine Gabe, um anderen jetzt eine Freude zu machen. Das, was der andere jetzt, auch wenn er es jetzt nicht ganz direkt braucht, wenn es nicht notwendig ist, aber was ihm trotzdem eine Freude macht, weil er freut sich jetzt nicht an Pralinen. Aber das Schöne ist natürlich, dass es eigentlich so weit gehen sollte, dass es was ist, was der andere wirklich nötig hat. Und so zeigen wir eigentlich nur am Rand symbolisch auf, dass die Liebe Gottes zur Gabe geworden ist und dass unsere Liebe nicht nur beim guten Wollen stehen bleiben soll, sondern dass dieses Gute für den anderen wollen, das ist ja Lieben, dass es zu einer Gabe werden soll. Und dann geben wir uns kleine Gaben. Ja, und in der Weise zeigen wir, dass wir verstanden haben, was Lieben heißt. Und wenn wir sagen, ich liebe Gott, dann will ich Gott auch eine Gabe geben. Und in dem Sinn, was ist die größte Gabe, die ich Gott geben kann? Man kann natürlich sagen, sich selber, indem man selber sich ganz Gott schenkt, indem man seinen Willen tut, das ist die größte Gabe. Aber man kann es auch so ausdrücken, ich gebe Gott sich selber zurück. Ja, also ich gebe Gott sein Wort zurück. Gott ist Mensch geworden, ist Wort Gottes geworden. Und wenn ich das Wort Gottes lebe, dann schenke ich mit meinem Leben Gott. Gott, also ich schenke das Wort Gottes, das in mir lebendig ist, in meinem Leben schenke ich Gott. Ich schenke Gott die größte Gabe wieder zurück, das ist Gott. Aber der Gott ist in mir lebendig und in meinem Leben lebendig. Ich sage nicht, Gott, geh jetzt wieder zurück zu deinem Vater, sondern ich mache ihn in mir lebendig und schenke mich mit ihm als Gabe, zusammen mit Jesus als Gabe Gott. Und das ist ja auch das Geschenk, auf das unsere Liebe dann, wenn wir das wirklich verstanden haben, dass die Liebe zur Gabe wird, wo unser Leben, unser Geschenk hinmünden soll. Ja, ich hoffe, ich konnte mich da ein bisschen so ausdrücken, dass man vielleicht versteht, in welche Richtung ich da die Gedankenanstöße geben möchte. Soweit mal.
Ja, danke vielmals, Thomas. Und es ist natürlich auch schön, wenn wir dem Mitmenschen helfen können, dass er auch das größte Geschenk wird, indem er den Willen Gottes annimmt in seinem Leben und eben auch Gott selber zurückschenkt. Ich denke, das dürfen wir nicht vergessen, gell, dass das die schönste, wichtigste Aufgabe ist für unsere Mitmenschen. Ich möchte gerne auch noch hinzufügen, dass sie doch bitte nicht die armen Menschen vergessen. Es gibt so viele Menschen, die vergessen gehen in diesen Weihnachtstagen. Ich habe das selber erlebt, als ich 5 Jahre mit Obdachlosen zusammen gearbeitet habe bei den Missionaren der Nächstenliebe. Diese Menschen gehen so leicht vergessen in unseren Festlichkeiten. Und das ist natürlich nicht schön, gell, wenn Christus der gegenwärtig ist in unseren Ärmsten der Armen, dass wir nicht auch eben genau diesen Jesus beschenken mit doch irgendetwas, was diesen Menschen eben auch hilft. Ich möchte gerne noch 2 letzte Symbole hier einflechten in diese Sendung. Man könnte hier natürlich noch vieles sagen, aber Thomas hat es vorher schon angetönt, die Farbe Violett ist ja in der Liturgie präsent. Der Priester zieht violette Messgewänder an, vielleicht gibt es auch andere violette geschmückte Stoffstücke, die da über den Altar hängen oder vielleicht auch beim Ambo, beim Lesepult oder sonst irgendwo. Um einfach auch diese Farbe der Buße, der Umkehr irgendwie da in den Mittelpunkt zu rücken, dass eben die Adventszeit eine Vorbereitungszeit ist, eine Zeit der Reinigung des Herzens. Und was ich auch noch ein Symbol hier hinzufügen möchte, ist ein Stern. Es gibt ja tausende von Sternen, die da überall hängen, leuchten, blinken, aufgeklebt werden. Ich finde den Stern ein sehr schönes Symbol. Wir haben ja den Stern auch bei der Weihnachtsgeschichte. Der Weg wird gezeigt, den Stern deuten durch den Stern hin zur Krippe. Ein Stern ist etwas sehr Interessantes. Wir sehen die Sterne am Himmel als etwas sehr Kleines. Und ja, manchmal denkt man, die sind ja wirklich auch klein. Dabei sind ja die riesengroß, die Sterne, die wir hier von der Welt aus als klein sehen. Und so ist es vielleicht oft auch mit Menschen, die zu Gott gehören. Diese Menschen scheinen oft so ein bisschen klein, demütig, so unscheinbar. Sie wirken im Verborgenen das Gute. Aber wenn sie mal im Himmel sind, in Gottes Augen sind sie unglaublich großartige Menschen. Dann haben wir die Stars, die Sterne hier auf dieser Welt, die scheinen wahnsinnig groß zu sein, wichtig zu sein, aber in den Augen Gottes sind sie eben ja, Menschen, die nicht das wahre Gute wählen, weil sie im Hochmut, in ihrer Geltungsgier auch eben groß sein wollen, selber groß sein wollen, selber Mittelpunkt sein wollen. Also wir merken, die Farbe Violett, die uns zur Umkehr aufruft, oder auch der Stern, der uns zeigt, hey, wähle die Kleinheit, die Demut, wähle eben das verborgene Leben in Christus. Vielleicht kannst du, lieber Thomas, uns zu diesen beiden Elementen noch einen ganz kurzen Hinweis geben, wie wir diese beiden Symbole einflechten sollen in die Adventszeit.
Ja, also das Violett deutet ja darauf hin, dass die Adventszeit eine Zeit der Umkehr und der Buße ist. Violett ist ja die klassische Farbe der Buße in der Liturgie, der Umkehr und der Buße. Und darauf habe ich ja vorher schon Bezug genommen, dass der Mensch umkehren soll, um zu diesem Licht, zu Jesus Christus hinzukommen. Und eigentlich hat der Adventskranz ja oft auch violette Schleifen ja auch gehabt, ja, oder die Kerzen waren violett. Das heißt, durch die Buße, durch die Nachfolge, durch das erneute Hineingehen in die Nachfolge, kommt man zu diesem Licht hin. Und deswegen hat man ja früher, wie ich auch gesagt habe, so haben mir das ältere Generationen erzählt, auch keine Weihnachtsplätzchen schon in der Adventszeit gegessen, weil das eben auch wie so eine kleine Fastenzeit quasi war. Und jetzt gibt es ja dann auch den Gaudete-Sonntag, auch im Advent, wo dann eben ja, der dritte Adventssonntag eben dann rosa war, wo man dann sozusagen schon eine Mischung hatte zwischen dem Violett und dem Weiß von Weihnachten. Und das ist eben rosa, da gibt es auch rosa Messgewänder in manchen Kirchen, die da angeschafft worden sind für diesen dritten Adventssonntag, den Gaudete, also diesen Freut euch Sonntag. Also das ganze Violett soll uns zur Freude ja hinführen, das ist ja das Wichtige. Die Umkehr führt zur Freude dieses neuen Lebens des Lichtes. Und da sind wir natürlich bei dem Stern. Das Schöne ist ja, dass ein Stern ein ganz, ganz großes Licht ist und das über ganz große, weite Distanzen leuchtet. Also ein Stern sendet Licht aus und dieser Stern soll in unserem Herzen sein. Und Jesus, er ist dieser Stern von Bethlehem, er soll in unserem Herzen leuchten und er soll weiter leuchten. Ein Stern leuchtet immer, auch wenn man ihn jetzt nicht sieht, auch bei Tag, er leuchtet immer. Und so soll eben der Stern immer denn in unserem Herzen leuchten. Und ein Stern zeigt auch in seiner Art des Lichtes wie so ein Glanz. Ja, das sind so Strahlen, die zeigen einfach einen Glanz. Und dieser Glanz hat ja auch eine tiefe Symbolik. Ja? Also wenn wir uns an das Wort Gottes erinnern, an das Wort Gottes denken, ist das wie so ein Glanz, der wieder kommt von Weihnachten, möchte ich mal sagen. Das sind so reflektierende Strahlen, die vielleicht mit unserem Nachdenken, mit unserer Reflexion zusammenhängen vom Wort Gottes. Das kann man wie so ein Stern symbolisch auch sehen. Das glänzt und leuchtet einfach immer weiter. Und immer wenn wir an das Wort Gottes denken, an Jesus denken, dann kommt wieder was von diesem Glanz in unser Herz rein. Das glänzt dann einfach weiter. Und das soll uns das Jahr über begleiten. Und deswegen sollen wir nie eben diese Umkehr und den Glauben loslassen. Nie loslassen, nie zu unserem eigenen Ich zurückkehren, sondern zum Glauben immer hingehen und dabei bleiben. Und so glänzt dieser Stern von Weihnachten das ganze Jahr in unserem Herzen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, für deine Zeit, die du dir genommen hast, um uns mit deinen Gedanken zu bereichern. Sie merken die Symbole der Adventszeit, wenn wir sie vielleicht mal eben auf eine neue Weise zu betrachten versuchen, können sie uns doch sehr vieles sagen, was eben die Adventszeit wirklich wäre. Sie möchten uns helfen, uns vorzubereiten auf das wahre Geschenk, auf Christus oder eben auf den Empfang seines Wortes, seines Lichtes in unserem Leben, das uns zu Kindern Gottes macht. Christus ist geboren, damit wir geboren werden, zu wahren Menschen, zu heiligen Menschen, zu Erben des Himmels. Und eben das kann alles nicht geschehen, wenn der Mensch so oberflächlich durch die Adventszeit geht, nur an das Irdische denkt, das Materielle denkt, an die eigene Gier, den eigenen Genuss denkt, dann verfehlt er wirklich den wahren Sinn der Adventszeit und kann so auch die Freude vom Weihnachtsfest gar nicht richtig feiern, verkosten. Das braucht eine Reinigung, eine Erneuerung des Herzens, um eben Christus zu erfahren und zu merken, das ist so schön, ihn, Christus, den Retter zu haben, das Licht der Welt. So bitten wir dich, lieber Thomas, dass du uns noch den Segen gibst, damit die Adventszeit nicht nur in der Adventszeit, sondern in jeder Zeit unseres Lebens gelingen möge.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und behüte euch, schenke euch Kraft und Freude, der dreieinige Gott, der wieder neu Mensch werden soll in unseren Herzen. Er führe euch die Wege seiner Weisheit und lasse euch den Stern erkennen, der euer ganzes Leben erhellen soll, sein Wort, sein Licht, und lasse euch stets umkehren hin zu ihm und in der Freude der Nachfolge leben. Und das gewähre euch auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit. Es grüßen euch Regens Martin Rohrer und Pfarrer Thomas Huber.